Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Selbst wenn man die Taufformel ganz langsam spricht, ist die eigentliche Taufe eine Sache von ein paar Sekunden, maximal eine Minute. Eine normale Tauffeier dauert aber länger und das hat was damit zu tun, dass es in der Tauffeier noch viel mehr Symbole und Zeichen gibt, die alle zusammengehören. Und ich möchte dich einladen, im fünften Teil der Miniserie zum Thema Kindertaufe dem ein bisschen auf den Grund zu gehen, zu entdecken, was es mit den vielen Zeichen und Symbolen eigentlich auf sich hat. Mein Name ist Richard Schuschetta und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, den Glauben mit deinen Kindern froh und munter zu leben.
Froh und munter!
Der katholische Podcast für Eltern.
Zeichen der Nähe Gottes. So hat Theodor Schneider, ein bekannter Theologieprofessor, der im letzten Jahr 90 Jahre alt geworden ist, einmal den Begriff Sakramente umschrieben. In der katholischen Kirche kennen wir insgesamt 7 Sakramente, heilige Zeichen, bei denen wir davon überzeugt sind, dass Christus selbst sie spendet, dass er selbst seine Nähe dem Menschen, der dieses Sakrament empfängt, auf ganz besondere Art und Weise kundtut. Und dazu gehört immer, dass das Sakrament einen Wortteil hat, der ausgesprochen wird bei der Taufe. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und eine Zeichenhandlung. Bei der Taufe ist das ganz klar die Taufformel als das Wort, das gesprochen wird. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und als besondere Zeichenhandlung ist es das Übergießen des Kindes oder des Taufbewerbers mit Wasser. Da werden wir gleich auch noch drauf schauen. Ich lade dich ein, die vielen, vielen Zeichen, die es noch zusätzlich in der Tauffeier gibt, jetzt einmal mit mir gemeinsam zu entdecken. Und ich gehe sie dafür einmal einfach der Reihe nach durch, wie sie auch in einer normalen Tauffeier zum Zuge kommen. Ganz zu Beginn ist es oft so, dass das Kind, was getauft wird, gemeinsam mit den Eltern und Paten nicht schon in der Kirche Platz nimmt, sondern am Eingang abgeholt wird vom Priester oder Diakon, der die Taufe spenden wird. Damit wird nochmal sehr deutlich, hier kommen welche zur Kirche, um dieses Kind taufen zu lassen, und dann begibt man sich gemeinsam in die Kirche hinein. Aber das ist noch kein wesentliches Zeichen, das kann man auch einfach auch anders machen. Wenn dann die Tauffeier begonnen hat, dann gibt es als allererstes eine Befragung der Eltern. Und zwar fragt der Priester oder Diakon die Eltern, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben. Das fragt er nicht, weil er es nicht weiß. Normalerweise gab es vorher ein Taufgespräch, da hat er es erfahren. Und es steht natürlich auch in den Unterlagen. Und alle, die anwesend sind, wissen vermutlich auch, wie das Kind heißen wird, sondern der Name eines Menschen ist etwas ganz Besonderes. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir, heißt es schon in der Bibel. Der Name ist für uns Menschen, wenn du den Namen eines Menschen kennst, dann kennst du diesen Menschen. Dann weißt du etwas über ihn. Bei Rumpelstilzchen hat der Name die Bedeutung, dass wer seinen Namen erfährt, den Namen des Rumpelstilzchens, Macht über das Rumpelstilzchen hat, beziehungsweise die Macht des Rumpelstilzchens gebrochen hat. Wenn ich was beim Namen nennen kann, dann kann ich es auch einordnen, dann kann ich auch damit umgehen. Also, die Eltern werden gefragt, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben, und sie werden gefragt, was sie von der Kirche wünschen. Ist doch klar, könnte man sagen, die Leute sind hier, weil das Kind getauft werden will, aber dass das noch einmal deutlich ausgesprochen wird, dass es ein freier Entschluss der Eltern ist, dass sie dieses ihr Kind taufen lassen wollen, das ist an dieser Stelle gemeint und wichtig. Dann werden sie nach der Bereitschaft gefragt, ob sie dann auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Das heißt, ob sie dann bereit sind, dieses Kind dann auch im Glauben an Christus großzuziehen, es mit Jesus bekannt zu machen, mit ihm zu beten und es zu einem Christenmenschen und in die Gemeinschaft der Kirche hineinzuführen. Und auch die Paten bekommen diese Frage gestellt, ob sie denn bereit sind, dieses Kind zu begleiten in die Kirche hinein und zu Jesus und ob sie bereit sind, den Glauben an Jesus mitzutragen. Danach gibt es ein uraltes Willkommenszeichen. In ganz frühen Jahrhunderten des Christentums war es üblich, dass, wenn ein Mensch getauft werden wollte, es eine lange Vorbereitungszeit gab, über mehrere Monate, fast ein Jahr, und diese Vorbereitungszeit wurde damit begonnen, dass dieser Mensch begrüßt worden ist in der Gemeinde, in der er dann auch später getauft werden wollte oder sollte. Und bei kleinen Kindern, bei denen die Eltern und die Paten da sind und sagen, ja, wir wollen, dass dieses Kind getauft wird und wir werden alles dafür tun, dass es wirklich als Christ auch heranwächst und zu Jesus findet und in die Gemeinschaft der Kirche, da braucht es diese Vorbereitungszeit, diese lange nicht. Und trotzdem ist dieses Begrüßungsritual auch in der heutigen Kindertaufe, hat dieses Begrüßungsritual noch seinen Platz. Und zunächst der Priester oder Diakon, der die Taufe spendet, zeichnet dem Kind ein Kreuz auf die Stirn, dann die Eltern und die Paten und nach Absprache, das ist was ihr dann im Taufgespräch vorher abgesprochen haben solltet, können natürlich auch weitere Anwesende, ganz besonders die Großeltern, denen ist es oft ein wichtiges Bedürfnis, auch ein kleines Kreuzzeichen auf die Stirn des Kindes zu zeichnen. Oder Geschwisterkinder können das natürlich selbstverständlich auch tun. Das sprecht einmal ab mit dem Priester oder Diakon, der euer Kind taufen wird. Im Anschluss beginnt der sogenannte Wortgottesdienst. Das heißt, zu jedem Gottesdienst, zu jeder Sakramentenfeier gehört es, dass eine Stelle aus der Bibel vorgelesen wird. Die Bibel, die Heilige Schrift, ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir sind nun mal auch eine Buchreligion und deswegen ist es auch ganz besonders wichtig, dass auch bei der Tauffeier ein Schrifttext nicht fehlen darf. Der wird vorgelesen und der Priester oder Diakon, der die Taufe spendet, wird versuchen, einen Bogen zwischen dem Text, dem biblischen Text und dem Leben der Anwesenden zu schlagen und die Heilige Schrift somit auszulegen, wie wir das sagen. Wenn man getauft wird, dann wird man in die Kirche aufgenommen, in die Gemeinschaft aller Glaubenden und dazu gehören nicht nur die lebenden Glaubenden, sondern auch die vor uns gelebt haben und geglaubt haben. Und ganz besonders wichtig für uns Katholiken sind da natürlich die Heiligen, von denen wir sagen, das sind wirkliche Vorbilder des Glaubens und wenn überhaupt jemand in den Himmel gekommen ist, dann ist es der oder die, von dem wir sagen, der ist heilig. Und insofern werden auch Heilige angerufen, da kann dann ganz besonders auch der Namenspatron des Täuflings mit genannt werden und natürlich werden dann die Eltern von Jesus noch mitgenannt und da gibt es dann eine ganze Liste, da kann man auch ganz gerne eine ganz lange Allerheiligenlitanei draus machen. In der Regel, so erlebe ich es zumindest, werden die meisten Taufspender, die die Taufe dann leiten und spenden, es eher kurz machen, insbesondere wenn es sich um ganz kleine Kinder handelt, die da getauft werden. Dann werden Fürbitten gesprochen. Wenn wir Christen zusammenkommen, dann beten wir ja nicht nur für uns und auch nicht nur für den Täufling, sondern für die Anliegen dieser Welt. Natürlich kann da auch schon der Täufling drin vorkommen, dass für ihn gebetet wird, die Familie, die Paten, aber vielleicht auch, das ist, finde ich, immer ganz gut, dass man nicht bei sich bleibt, sondern den Blick über den Tellerrand hinauswirft und auch für die Anliegen, die man sonst in der Welt wahrnimmt, einmal zu Gott betet. Im Anschluss gibt es ein Gebet um Schutz vor dem Bösen für das Kind. Da wird das Kind noch einmal ganz besonders ins Gebet aufgenommen, dass es möglichst von allem Bösen, was in dieser Welt nun mal leider zu finden ist, bewahrt werden soll. Und dazu gehört dann auch im Anschluss eine erste Salbung. Insgesamt wird das Kind zweimal gesalbt in der heutigen Form der Tauffeier. Die erste Salbung mit dem Katechumenenöl, die gehört, wie das Kreuzzeichen am Anfang, noch in die Vorbereitungszeit vor der Taufe normalerweise. Und sie dient der Stärkung, dass dieser Mensch, der da ist, an Leib und Seele gestärkt wird, ein bisschen so, wie ihr zu Hause, wenn du ein kleines Kind hast, natürlich auch jede Menge Salben hast und Cremes hast und damit versuchst, möglichst deinem Kind etwas Gutes zu tun. So soll das Katechumenenöl sozusagen eine Salbe für die Seele auch sein. Und dann kommt es zur eigentlichen Taufe und zum wichtigsten Zeichen dieser Taufe, nämlich das Übergießen mit Wasser. Ursprünglich war natürlich eigentlich mal dran gedacht, so wie Johannes das gemacht hat, auch wie Jesus getauft wurde, einmal den Menschen komplett im Wasser unterzutauchen und wieder emporzuholen. Und damit verbunden ist, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich, dass dieser ganze Mensch, so wie er ist, einmal in die Tiefen des Todes hinabsteigt und mit Christus wieder aufersteht. Das wird danach empfunden. Dass einmal aller Schmutz, der auf der Seele vielleicht lagern mag, abgewaschen wird. Ein Zeichen der Reinheit, was das Wasser ja auch ist. Und das Zeichen des Wassers ist ja ein so grandioses Zeichen, denn wir Menschen bestehen aus 70% Wasser. Ohne Wasser können wir nicht leben. Ohne Wasser kann diese ganze Welt in der Art und Weise, wie sie jetzt existiert, nicht existieren. Keine Blumen, keine Tiere, nichts. Alles Lebendige bezieht seine Kraft aus der Sonne und dem Wasser. Und jetzt mal ehrlich, fühlst du dich nicht auch frisch und erholt, wenn du aus einem Bad oder aus einer Dusche kommst? Wasser ist einfach wunderbar. In der allergrößten Not reicht für die Taufe natürlich auch ein einfaches, klares Wasser. Aber in der ganz normalen, ordentlichen Tauffeier wird das Wasser vorher gesegnet, geweiht. Es wird zu Weihwasser, es wird zu Taufwasser. Und das geschieht mit bestimmten Gebeten. Und bei diesen Gebeten wird auch nochmal angeknüpft an die reiche Symbolik des Wassers, die auch in der Bibel immer wieder zu finden ist. Zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott das Wasser trennt und zum Meer macht und das andere Wasser zum Himmel macht. Oder aber bei der Sintfluterzählung, das ist eine Reinigungsgeschichte, all das Böse wird weggewaschen. Oder aber beim Durchzug durch das Rote Meer, als die Israeliten aus der Sklaverei entkommen sind. Oder aber bei der Taufe Jesu, bei dem die Evangelien berichten, dass der Himmel sich öffnet und eine Stimme ertönt, die Stimme Gottes. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und dann spricht der Priester oder Diakon das Gebet: Durch deinen Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinem Tod mit ihm zum Leben auferstehen. Na, wenn da nicht alles gesagt ist. Im Wasser ist Gott selbst und mit diesem Wasser wird dann bald der Täufling übergossen. Bevor das soweit ist, kommt noch das Glaubensbekenntnis. Getauft werden kann nur, wer an Christus glaubt. Nur der kann durch die Taufe mit ihm auch verbunden werden. Natürlich ist es so, dass ein kleines Kind das selbst nicht äußern kann und vielleicht auch noch gar nicht im Glauben drin ist. Aber da sagt die Kirche, wenn hier Erwachsene stehen, die dieses Kind begleiten werden und es erziehen werden und es in allen guten und schlechten Tagen seines Lebens begleiten und helfen und es unterstützen und ihm immer wieder von Jesus erzählen und mit ihm beten und es zu einem guten Christen machen wollen, dann gehört dieses Kind doch nicht erst in ein paar Jahren zu unserer Gemeinschaft, nicht erst in ein paar Jahren zu diesem Jesus, sondern sofort. Und deswegen taufen wir das Kind und zwar auf den Glauben sozusagen der Eltern und Paten. Und die müssen jetzt vor der versammelten Mannschaft, die da zusammen ist, einmal ihren Glauben bekennen. Und das geschieht durch Fragen, ob sie dem Bösen widersagen. Da müsst ihr dann, wenn ihr Pater seid oder wenn ihr Eltern seid, antworten: Ich widersage. Und es gibt einige Fragen, da werdet ihr nach dem Glauben gefragt. Und da ist sozusagen die richtige Antwort, die ihr geben solltet. Natürlich solltet ihr auch dahinter stehen. Ich glaube. Anschließend ist dann die ganze Gemeinde, die versammelt ist, eingeladen, einmal ins Glaubensbekenntnis einzustimmen, ins Gesprochene oder aber vielleicht in ein Glaubensbekenntnis, das gesungen ist. Und dann kommt endlich der eigentliche Akt der Taufe. Das Kind wird dreimal mit Wasser übergossen. Ihr braucht übrigens keine Sorge zu haben. In den allermeisten Kirchen wird das Wasser bei Säuglingen vorher ein bisschen angewärmt, dass es eine wohlige Temperatur hat. Es wird auch nicht untergetaucht bei uns, sondern es wird wirklich ein bisschen benetzt. Es geht um das zeichenhafte Symbol, durch das Christus es sich mit diesem Kind verbindet. Dreimal, weil das Kind im Namen des Vaters, 1, und des Sohnes, 2, und des Heiligen Geistes, 3, getauft wird. Dreimal, aber eine Taufe, drei Personen in dem einen Gott. Und in der Taufformel heißt es, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Priester oder Diakon, der die Taufformel spricht, meint damit nicht sich selbst, sondern dieses Ich ist sozusagen das Ich von Jesus selbst. Ich, Jesus, taufe dich und ich, Jesus, nehme dich an und ich, Jesus, will für dein ganzes Leben dein Freund und Begleiter sein und dich retten aus aller Gefahr, auch vor der allerletzten großen dunklen Gefahr des Todes. Das ist unser Glaube. Anschließend gibt es eine zweite Salbung. Eine Salbung mit dem sogenannten Grisamöl. Wie das Katechumenenöl wird auch das Grisamöl mit einem weiteren Öl, was für die Krankensalbungen gedacht ist, am grünen Donnerstag vom jeweiligen Bischof für seine ganze Diözese geweiht. Und diese Öle sind natürlich dann, werden verteilt auf alle Gemeinden, damit dort dann die Sakramente gespendet werden können. Das Grisamöl hat nochmal eine ganz andere Bedeutung als das Katechumenenöl, was eher so zur Stärkung gedacht ist. Ist das Grisamöl eine Salbung, die daran erinnert, dass auch Priester und Könige und Propheten immer schon in den Jahrtausenden gesalbt wurden. Und dass wir Christen glauben, dass Jesus selbst, der allerhöchste Priester, der allergrößte und wichtigste König und der allerbeste Prophet ist. Und dass jeder, der auf seinen Namen getauft ist, auch in sich was Priesterliches, was Königliches und was Prophetisches trägt. Priesterlich, weil jeder Christ dazu berufen ist, mit Gott zu sprechen, zu beten, mit ihm in Interaktion zu treten und zu sein, sein ganzes Leben lang. Königlich, weil uns etwas anvertraut ist, die Mitmenschen und die Schöpfung. Das ist uns anvertraut, wie einem guten König, nicht um über sie zu herrschen, sondern um sie wirklich zur Blüte zu bringen. Und Prophet, weil das, was wir erfahren von Gott, wir weitererzählen sollen. Das ist die Aufgabe eines jeden Christen. Und deswegen sprechen wir Katholiken auch ganz oft vom allgemeinen Priestertum. Da gibt es das besondere Amtspriestertum, aber wichtiger vielleicht sogar noch an diesem Punkt ist das allgemeine Priestertum, das alle Gläubigen mit der Taufe schon empfangen. Da kommt noch später die Firmung zu, aber das ist ein anderes Thema. Nach der Salbung wird dem Täufling, dem frisch gebackenen neuen Christenmenschen, das Taufkleid überreicht oder sogar angezogen, ein weißes Kleid. Manchmal wird es auch nur aufgelegt, das reicht auch. Es geht um die Symbolik hier. Das bezieht sich auf den Römerbrief. Dort hat Paulus einmal geschrieben, zieht Christus als Gewand an. Da geht es darum, dass wir auch nach außen hin neu werden sollen und es zeigen sollen. Und in der alten Kirche war es üblich, dass nach dieser langen Vorbereitungszeit, dem Katechumenat, was mit dem kleinen Kreuzzeichen begann, wo es die Salbung mit dem Katechumenenöl gab und das dann gipfelte in der Taufe, dass dann eine Woche lang die Neugetauften wirklich auch in weißen Gewändern umhergegangen sind und weiße Gewänder getragen haben, weil der ordentliche Tauftermin der Ostersonntag war, das Osterfest war oder die Osternacht war, hat auch der Sonntag nach Ostern, daher seinen Namen, der Weiße Sonntag, das kommt von den Taufkleidern. Und letztendlich ist auch das Hochzeitskleid, auch das weiße Kleid von Erstkommunionkindern, auch die Albe des Priesters oder die Albe von Pastoralreferenten oder Diakonen, wenn sie liturgische Dienste ausüben, auch immer eine Erinnerung an diese Bibelstelle und an die Taufe zieht Christus an. Und gleichzeitig ist die Farbe Weiß natürlich die Farbe der Reinheit, der Unschuld. Man ist ganz sauber, strahlend weiß. Darum geht's beim Taufkleid. Anschließend wird die Taufkerze entzündet, und zwar an der Osterkerze. Die spielt ja auch in der Osternacht eine ganz besonders wichtige Rolle. Da wird ein Feuer entzündet, da wird die Kerze entzündet und die Kerze wird in die dunkle Kirche hineingetragen, Christus, das Licht der Welt. Und so soll natürlich auch über jeden einzelnen Christen in seinem ganzen Leben dieses Licht leuchten. Ich habe eben gesagt, dass ja alles Lebendige seine Kraft und Energie aus Wasser und Sonne entzieht. Und so wie das Wasser in der Taufe eine große Rolle spielt, spielt auch das Licht jetzt eine Rolle, auch das Licht Gottes soll über diesen Menschen leuchten. Und ganz oft ist es so, dass dann die Paten die ehrenvolle Aufgabe haben, die Kerze an der Osterkerze zu entzünden. Eine neue, frische Kerze wird entzündet als Zeichen dafür, dass in diesem kleinen Leben das Licht Jesu leuchten soll. Als letztes besonderes Zeichen gibt es dann den sogenannten Ephata-Ritus. Ephata ist ein aramäisches Wort und das heißt so viel wie öffne dich, und es erinnert an eine Bibelstelle, bei der Jesus einen Taubstummen geheilt hat. Und der konnte danach reden und hören, und so soll auch der Neugetaufte, das neugetaufte Kind, hören, was Gott zu sagen hat und davon weitererzählen. Und dazu wird das Kind dann berührt vom Priester an den Mund und an den Ohren, und es wird ihm gesagt, Ephata, öffne dich. Dann ist die Taufe eigentlich zu Ende, je nachdem, wenn du die Taufe deines Kindes in eine Eucharistiefeier feierst, dann kommt natürlich auch noch eine ganze Reihe mehr, aber in dem ganz normalen Wortgottesdienst, Tauffeier, da wird es dann so sein, dass dann natürlich noch gemeinsam das Vaterunser gebetet wird und dass es einen Abschlusssegen gibt. Und natürlich gibt es bei all diesen Symbolen und Zeichen zwischendurch auch noch Lieder und Musik und ganz viel Festliches. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können von den vielen Symbolen, die in der Tauffeier eine Rolle spielen. Man könnte dazu natürlich auch wunderbar einen ganz ellenlange Podcast-Folge machen. Ich habe alles nur ein bisschen anreißen können, aber ich bin auch mir ziemlich sicher, es ist zwar gut, wenn Menschen das alles durchdenken und erforschen in der Theologie, aber für die eigentliche Tauffeier, glaube ich, ist es manchmal auch wichtig, dass Zeichen nicht bis ins allerletzte verstanden sein müssen, sondern erlebt sein wollen. Insofern, wenn du vor der Taufe deines Kindes stehst, dann wünsche ich dir, dass du eine sehr eindrucksvolle Taufe erlebst, in der das Heilige wirklich durch die Zeichen und Worte, die dort eine Rolle spielen, erlebbar und spürbar wird. Für diese Folge Teil 5 der Miniserie Taufe war es das jetzt. Das Kind ist getauft. In Teil 6 wird es darum gehen, und was kommt jetzt nach der Taufe? Da will ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie du mit deinem Kind nach der Taufe weiter am Ball bleiben kannst. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie, dann abonnier den Podcast, dann erzähl anderen davon, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, damit auch andere in den Genuss kommt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch reinhörst. Bis dahin, bleib froh und munter.